Anastasia, Band 8.1 Neue Zivilisation 14. Kapitel Die Macht des Volkes. Eine weitere Frage würde ich gern an die Leser der Buchserie Die klingenden Zedern Russlands richten. Sie haben ein Volksprogramm zur Entwicklung des russischen Staats ins Leben gerufen, das jetzt seinen Lauf nimmt. Ein Teil der Artikel wird in den Anthologien veröffentlicht, ein Teil steht im Internet auf der Webseite Anastasia. Meiner Meinung nach ist die überwiegende Mehrheit der Materialien sehr interessant. Doch eine Frage wird dort nicht genügend untersucht. Die Frage der Macht. Dabei ist dies eine sehr wichtige Frage. Lasst uns daher gemeinsam darüber nachdenken. Zu Beginn möchte ich euch meine eigenen Schlussfolgerungen vorstellen. Machtverhältnisse sind großen Änderungen unterworfen. In den letzten 100 Jahren lebten die Menschen in unserem Land unter dem Zaren, unter den Kommunisten und unter verschiedenen demokratischen Präsidenten. Die Machtverhältnisse ändern sich, aber das Leben wird nicht besser. Warum eigentlich nicht? Kommen immer nur schlechte Herrscher an die Macht? Kaum. Höchstwahrscheinlich macht das System selbst, das sich unter der Herrschaft beliebiger Politiker bildet, sie zu handlungsunfähigen Beamten, was die Frage der realen Verbesserung der Lebensverhältnisse in der Gesellschaft betrifft. Nehmen wir einmal die gesetzgebenden Versammlungen der vergangenen Legislaturperioden. Anscheinend haben wir ganz normale Menschen mit Familie gewählt, doch im Laufe ihrer Amtsausübung haben sie dann, gelinde gesagt, recht seltsame Gesetzesentwürfe verabschiedet. Warum? Vielleicht geraten sie, sobald sie an die Macht gekommen sind, in eine andere, vom Volk abgehobene Welt? Sie bekommen eine Wohnung in einem Haus für Abgeordnete, ein Auto mit Lichtsirene, ein Büro, zu dem normale Bürger keinen Zutritt haben, und allerlei andere Privilegien. Die Folge ist natürlich Vanitas Vanitatum, Eitelkeit ohne Grenzen. Anastasias Großvater hat den Abgeordneten einen interessanten Gesetzesentwurf vorgeschlagen. Sie alle sollten ein Stück Land erhalten und unbedingt in Siedlungen wohnen, die auf diesem Grundstück erbaut wurden, in direkter Nachbarschaft mit dem Volk. Die ukrainische Staatsbürgerin und Absolventin der juristischen Fakultät, Tatjana Borodina, hat diesen Entwurf ausgearbeitet und ich denke, er verdient allgemeine Beachtung. Darum habe ich mich entschlossen, ihn im vorliegenden Buch abzudrucken und die Leser zu bitten, ihn den Abgeordneten der gesetzgebenden Versammlungen ihrer jeweiligen Region vorzulegen. Außerdem möchte ich die Leser dazu auffordern, sich an den regionalen und föderalen Wahlen zu beteiligen, jedoch nur für solche Abgeordnete zu stimmen, die auf ihrem eigenen Familienlandsitz wohnen. Sagt denn nur ein Stempel im Pass etwas aus über die russische Staatszugehörigkeit dieses oder jenes Bürgers Russlands? Es gibt viele Fälle, wo ein gewählter Kandidat die russische Staatsbürgerschaft hat und in einer Wohnung auf russischem Territorium gemeldet ist, während sich sein eigentlicher, luxuriöser Wohnsitz irgendwo im Ausland befindet. Wird er unter solchen Umständen an die Bedürfnisse der russischen Bevölkerung denken? Seine Gedanken werden wohl eher mit anderen Dingen beschäftigt sein. Wenn ein Abgeordneter jedoch seine eigene kleine Heimat hat, seinen eigenen Familienlandsitz in Russland und er unter russischen Bürgern lebt, kann man von ihm eine Arbeit erwarten, die auf das Wohl seiner Mitbürger und seiner großen Heimat gerichtet ist. Diese Logik leuchtet vielen Menschen ein. Es gibt sogar Studenten, die mit Hilfe gesetzgebender Abgeordneter Gesetzesentwürfe schreiben. Im Folgenden möchte ich einige Artikel solcher Gesetzesentwürfe vorstellen. Gesetz Russlands für Volkssiedlungen, die von russischen Volksabgeordneten aller Ebenen gebildet wurden. Entwurf. Dieses Gesetz bestimmt die rechtlichen, sozialen und ökonomischen Grundlagen für die Bildung und Funktionsweise von Volkssiedlungen, die von Abgeordneten des russischen Volks errichtet wurden und von Familienlandsitzen. Es gewährleistet aber auch das in der Verfassung Russlands garantierte Recht der Bürger Russlands auf Boden als nationales Grundvermögen. Das Gesetz bezweckt die Schaffung vollwertiger Bedingungen für eine qualitativ hochstehende, fruchtbringende Arbeit der russischen Volksabgeordneten, die für die Erarbeitung, die Vorlage und die Verabschiedung der Gesetze Russlands verantwortlich sind, aber auch die Sicherstellung ihrer maximalen Nähe zu den Wählern. Artikel 1. hauptsächliche Fachausdrücke und Begriffe, die im Gesetz verwandt werden. Im vorliegenden Gesetz werden folgende Fachausdrücke verwandt: Familienlandsitz. Grundstück mit einer Fläche von 1 bis 1,3 Hektar, für das einem volljährigen Bürger Russlands das Nutzungsrecht auf Lebensdauer gewährt wird, mit erblichem Übertragungsrecht, ohne Besteuerung von Land und Ernte. Volkssiedlung. Ein besiedeltes Territorium, das nach dem Prinzip der Selbstverwaltung organisiert ist und aus Familienlandsitzen sowie Objekten mit soziokultureller und öffentlicher Funktion besteht. Nutzung auf Lebensdauer. Der uneingeschränkte Besitz und die Nutzung eines Grundstücks ohne zeitliche Begrenzung und ohne jede Zahlungsverpflichtung. Lebender Zaun. Vegetation in Form von Bäumen und Büschen, die als Begrenzung um einen Familienlandsitz oder eine Volkssiedlung gepflanzt wurde. Soweit die Definition der Fachausdrücke. Artikel 2. Gesetzgebung bezüglich Familienlandsitzen und Volkssiedlungen. Die rechtlichen Verhältnisse, die mit der Übertragung von Ländereien zwecks Errichtung einer Volkssiedlung an einen Volksabgeordneten Russlands einhergehen, der Schiedsspruch einer rechtlichen Körperschaft in Bezug auf eine Volkssiedlung und einen Familienlandsitz sowie deren ordnungsgemäßes Funktionieren unterstehen der Staatsverfassung Russlands, dem Landesgesetz Russlands und dem vorliegenden Gesetz, dem Gesetz über Familienlandsitze und Volkssiedlungen in Russland sowie anderen Gesetzen. Artikel 3. Grundprinzipien der Gesetzgebung auf dem Territorium der Volkssiedlungen. Bei der Errichtung einer Volkssiedlung für einen Volksabgeordneten Russlands müssen die folgenden Grundprinzipien eingehalten werden: a. Die Beachtung der Legalität. B. Die Schaffung von Bedingungen zur Verwirklichung des Rechts aller Bürger Russlands auf Boden als nationales Grundvermögen. C. Die Kostenlosigkeit, die Bedingungslosigkeit und die Fristlosigkeit des Besitzes und der Nutzung eines Grundstücks, welches zur Errichtung eines Familienlandsitzes gewährt wurde. D. Die Befreiung der Besitzer von Familienlandsitzen von Steuern für den Verkauf von Produkten, die auf dem Familienlandsitz erzeugt wurden. E. Die Bildung einer Volkssiedlung von einem Volksabgeordneten einer laufenden Legislaturperiode. Und F. Weitere Prinzipien. Artikel 4. Wirkungskreis des Gesetzes. Die Wirkung des vorliegenden Gesetzes betrifft Volksabgeordnete Russlands aller Ebenen, die gemäß dem Wahlgesetz gewählt wurden, sowie jeden volljährigen Bürger Russlands, der den Wunsch geäußert hat, in einer Volkssiedlung zu wohnen, entsprechend den Prinzipien, die im vorliegenden Gesetz dargelegt sind. Artikel 5. Die Übereignung von Ländereien an einen Volksabgeordneten Russlands zur Bildung einer Volkssiedlung. Erstens. Jedem Volksabgeordneten Russlands der laufenden oder einer kommenden Legislaturperiode wird innerhalb eines Jahres nach dem Tag seiner Wahl ein Stück Land von nicht weniger als 150 Hektar zur Bildung einer Volkssiedlung gewährt. Zweitens. Bei der Wahl eines Volksabgeordneten Russlands, welcher sein Mandat durch die gesamtstaatlichen Kandidatenlisten der politischen Parteien und Wahlblöcke erhält, wird diesem Abgeordneten ein Stück Land in einer Region Russlands seiner Wahl gewährt. Bei der Wahl eines Volksabgeordneten Russlands, der durch Mehrheitswahl ein Direktmandat in seinem Wahlkreis erhält, wird diesem Abgeordneten ein Stück Land in jenem Wahlkreis zur Verfügung gestellt, in dem er gewählt wurde. Drittens. Es ist nicht gestattet, dass zwei oder mehr Volksabgeordnete Russlands ein und dieselbe Volkssiedlung aufbauen oder dass zwei oder mehr Volksabgeordnete Russlands einer laufenden Legislaturperiode in ein und derselben Volkssiedlung wohnen. Viertens. Das Land wird als zusammenhängendes Territorium inklusive darauf vorkommenden Wasserquellen aus dem kommunalen bzw. staatlichen Eigentum an Ländereien zur Verfügung gestellt. Das Land kann auch von dessen Eigentümer an den Volksvertreter Russlands zum Zwecke der Bildung einer Volkssiedlung übertragen werden. Hierzu gelten die in den folgenden beiden Punkten beschriebenen Regeln. Fünftens. Falls notwendig, kann das Land zum Zwecke öffentlicher Nutzung von seinem Eigentümer abgekauft werden. Der Eigentümer des Grundstücks muss hierbei mindestens ein Jahr im Voraus von der Behörde, die den Verkauf beschließt, über den bevorstehenden Verkauf schriftlich benachrichtigt werden. Der Verkauf des Grundstücks erfolgt mit Einverständnis des Eigentümers. Sein Preis wird gemäß einer Schätzung von Bodenexperten festgelegt, und zwar nach einer Methode, die vom Ministerkabinett Russlands gebilligt ist. Sechstens. Ein Grundstück, das in den territorialen Bestand jener Ländereien aufgenommen wird, welche zur Errichtung einer Volkssiedlung durch einen Volksabgeordneten Russlands bestimmt sind, sich aber im Besitz einer physischen oder juristischen Person befindet, kann mit Einverständnis des Besitzers gegen ein gleichwertiges Grundstück eingetauscht werden, das in der gleichen Region oder auf Wunsch des Besitzers in einer anderen Region Russlands liegt. Siebtens. Bürger Russlands, die Grundstücke oder Landanteile in natura besitzen, die an das Territorium einer im Aufbau befindlichen Volkssiedlung grenzen, haben das Recht, die ihnen gehörenden Ländereien dem Volksabgeordneten Russlands, der für die Volkssiedlung zuständig ist, zu übergeben und ohne Aufpreis das Recht für die lebenslange Nutzung zur Errichtung eines Familienlandsitzes auf dem Gelände der Volkssiedlung zu erwerben. Achtens. Ein Bürger Russlands, der einen Landanteil auf dem Papier, in Klammern nicht in natura besitzt, ist berechtigt, ihn vollständig oder teilweise, in Klammern die Fläche muss mindestens einen Hektar betragen, an die von einem Volksabgeordneten Russlands geschaffene Volkssiedlung abzutreten und dafür das Recht der Errichtung eines Familienlandsitzes mit Nutzung auf Lebenszeit zu erhalten. Artikel 6. Der Bestand der Ländereien einer Volkssiedlung. Erstens. Das Territorium einer Volkssiedlung besteht aus folgenden Arten von Grundstücken: Grundstücke zur Errichtung von Familienlandsitzen, Grundstücke zur Errichtung von Familienlandsitzen für die Kinder des zuständigen Volksabgeordneten, Reservebestand, hiervon jedoch nicht mehr als 2 Grundstücke pro Volkssiedlung. Zweitens. Für Grundstücke zur Errichtung von Objekten mit soziokultureller und öffentlicher Bestimmung gelten gemäß dem generellen Plan für Volkssiedlungen besondere Regelungen. Die Fläche, die von diesen Grundstücken eingenommen wird, darf nicht mehr als 7% der Gesamtfläche der Volkssiedlung betragen. Diese Grundstücke befinden sich unter der Leitung des Territorialrats der entsprechenden Volkssiedlung. Drittens. Der verbleibende Teil des Territoriums wird in Grundstücke zur Errichtung von Familienlandsitzen aufgeteilt, wobei jedes Grundstück mindestens einen Hektar umfassen muss. Die Fläche eines Grundstücks kann bis zu 1,3 Hektar betragen, wobei eventuelle Bodenerhebungen und andere Besonderheiten des Geländes mit zu berücksichtigen sind. Viertens. Zwischen den Grundstücken sind Wege von nicht weniger als 3 bis 4 Metern Breite anzulegen. Der Besitzer eines Grundstücks, das zur Errichtung eines Familienlandsitzes bestimmt ist, ist berechtigt, um das Grundstück herum einen lebenden Zaun anzulegen. Fünftens. Bürger Russlands sind berechtigt, auf den Grundstücken, welche zur Errichtung von Familienlandsitzen bestimmt sind, Vegetation in Form von Bäumen und Büschen, auch Wälder, anzupflanzen, künstliche Wasserbehälter anzulegen, sowie Wohnhäuser, Schuppen und andere Bauten zu errichten, unter Wahrung der Prinzipien guter Nachbarschaft. Artikel 7. Ordnung zur Verteilung der Grundstücke, die für die Errichtung von Familienlandsitzen bestimmt sind, unter den Bürgern Russlands. Erstens. In der zu errichteten Volkssiedlung ist der Volksabgeordnete Russlands als erster berechtigt, nach eigener Wahl ein Grundstück für die Errichtung eines Familienlandsitzes mit Nutzungsrecht auf Lebensdauer und erblichem Übertragungsrecht zu erhalten. Zweitens. Jedes Kind des Volksabgeordneten, das eine eigene Familie hat, ist berechtigt, ein Grundstück zur Errichtung eines Familienlandsitzes mit Nutzungsrecht auf Lebensdauer zu erhalten. Drittens. 1 oder 2 Grundstücke pro Volkssiedlung sind Zöglingen aus Waisenhäusern oder Flüchtlingen vorbehalten. Viertens. Der Volksabgeordnete Russlands ist berechtigt, bis zu 30% der verbleibenden Grundstücke nach eigenem Ermessen an Bürger Russlands zur Errichtung eines Familienlandsitzes zu vergeben. Fünftens. Die restlichen Grundstücke sollen Bürgern Russlands übergeben werden, welche verschiedenen Schichten der Bevölkerung angehören. Unternehmer, Sozialarbeiter, Rentner, Vertreter der schöpferischen Intelligenz, Wehrdienstleistende und so weiter. Die Verteilung dieser Grundstücke erfolgt per Los in einer offenen Vollversammlung der künftigen Bewohner der Volkssiedlung. Artikel 8. Der Territorialrat der Volkssiedlung. Erstens. Der Territorialrat der Volkssiedlung setzt sich zusammen aus den Bürgern, welche ständig in der Volkssiedlung anwesend sind. Dieser Rat ist eine selbstständige Verwaltungseinheit. Zweitens. Der Territorialrat der Volkssiedlung ist berechtigt, ein repräsentatives Organ der lokalen Selbstverwaltung zu bilden. Als Rat der Volkssiedlung, der ausschließlich aus Bewohnern der Volkssiedlung besteht. Drittens. Dem Volksabgeordneten Russlands ist es nicht gestattet, für den Rat der Volkssiedlung zu kandidieren und Mitglied des Rats der Volkssiedlung zu werden. Im Falle der Wahl des Volksabgeordneten in den Rat der Volkssiedlung ist die Wahl als ungültig zu erklären. Viertens. Zum Zwecke der Regelung von Sonderfällen beim Vollzug der lokalen Selbstverwaltung ist der Territorialrat der Volkssiedlung berechtigt, entweder durch die Versammlung des lokalen Rats oder durch ein lokales Referendum Statuten des Territorialrats der Volkssiedlung zu erlassen. Diese Statuten müssen bei der jeweiligen Bezirksverwaltung der Justiz registriert werden. Artikel 9. Der rechtliche Status eines Grundstücks zur Errichtung eines Familienlandsitzes. Ein Grundstück zur Errichtung eines Familienlandsitzes wird russischen Staatsbürgern mit Nutzungsrecht auf Lebenszeit und erblichem Übertragungsrecht gewährt. Es ist nicht gestattet, ein Grundstück zur Errichtung eines Familienlandsitzes Ausländern oder Staatenlosen zu übertragen, es sei denn, sie sind nach geltendem Recht als Flüchtlinge anzusehen. In Klammern, hierfür gilt eine Beschränkung von höchstens 2 Familien pro Volkssiedlung, die von einem Volksabgeordneten Russlands gegründet wurde. Fußnote: Dieser Gesetzesentwurf inklusive Kommentar wird in der nächsten Ausgabe der Anthologien mit dem Titel Die klingenden Zedern Russlands veröffentlicht werden. Diese Ausgabe ist auch im Handel erhältlich. Und es wäre gut, wenn die Leser Abgeordneten jeder Ebene empfehlen würden, diesen Band zu lesen. So, das war jetzt hier der Entwurf eines Gesetzes zu Volkssiedlungen und Familienlandsitzen. Für Russland, was natürlich auch adaptierbar ist für viele weitere Länder. Anmerkung: Dieser Band wurde 2005 zum ersten Mal veröffentlicht. Und Wladimir schreibt weiter. Ich weiß nicht, wie lange ich auf und ab gegangen war, während Anastasias Großvater die von mir mitgebrachten Dokumente durchsah, als ich auf einmal sein lautes, prustendes und überhaupt nicht greisenhaftes Gelächter vernahm. Er hörte nicht auf zu lachen, als ich schnell zu ihm gelaufen kam. Sagt der Großvater: Einfach klasse. Ach, was musste ich lachen. Danke, Wladimir, vielen Dank. Und ich wollte mir das zuerst gar nicht anschauen. Sagt Wladimir: Aber wenn du so tief in das Thema eingedrungen bist, warum lachst du dann so? Die Lage ist doch äußerst verzwickt und sehr ernst. Verzwickt? Für wen? Fragte der Großvater. Für mich und für die Leser, die sich einen dieser Familienlandsitze errichten wollen, wie Anastasia sie beschrieben hat, sagt Wladimir. Vielleicht klang ich etwas gereizt oder beleidigt. Jedenfalls hörte der Großvater sofort auf zu lachen, sah mich eindringlich an und antwortete ernst: Ich kann noch immer nicht verstehen, warum meine Enkelin sich mit dir abgibt und dann auch noch Kinder mit dir hat. Jetzt sei nur nicht gleich beleidigt, Wladimir. Einem Alten wie mir brauchst du nicht zu zürnen. Ich begreife es einfach nicht, und andere werden es erst recht nicht begreifen. Doch vielleicht verbirgt sich hinter diesem Rätsel ja ein tiefer Sinn. Und deshalb bin ich dir nicht böse. Deshalb tadle ich meine Enkelin nicht. Vielmehr schwärme ich geradezu für ihr Tun. Sagt Wladimir: Und, kannst du etwas zu all den Texten sagen? Ich sag ja, ich bin begeistert. Wovon? Von dem Tun meiner Enkelin. Aber ich hab dich doch nach den Texten gefragt, die ich geschrieben hab. Der Großvater schaute auf den Ordner, dann blickte er mich eine Weile aufmerksam an und sagte schließlich: Ich weiß nicht, Wladimir, ob du wirklich so viele Aufrufe an die Leute schreiben musst. Naja, vielleicht ist es wichtig, dass sie das lesen. Für mich sind deine Texte nur eine Bestätigung dafür, dass meine Enkelin bereits vor 10 Jahren all die Wandlungen vorhergesehen hat. und dass sie all das, was dir als Widrigkeit erschienen war, seit langem zum Besten gewendet hat. Fragt Wladimir, zu wessen Besten soll es sein, wenn die Leser und ich beleidigt werden? Sagt der Großvater, weißt du denn, wer hinter diesen Beleidigungen steckt? Sagt Wladimir, eine gewisse Organisation, die sich in der russisch-orthodoxen Kirche eingenistet hat und sich hinter ihr verbirgt. Fragt der Großvater, fühlst du dich beleidigt? Sagt Wladimir, ja. Sagt der Großvater, gut so. Jetzt kannst du nicht nur mit deinem Verstand, sondern auch gefühlsmäßig nachvollziehen, wie man eure Urahnen vor euren Nachkommen verleumdet hat. Sie wurden Heiden genannt, und man schrieb ihnen im Laufe der Jahrhunderte alle möglichen üblen Handlungen zu, die sie gar nicht begangen haben. Du bist nicht der Einzige, welcher versucht hat, darüber zu schreiben. Immer wieder gab es Historiker, die sich der Verleumdungskampagne zu widersetzen suchten. Doch es war vergeblich. Es hat sich jetzt eine Situation gebildet, in der Menschen verleumdet werden, die Gottes Schöpfung zu berühren wünschen. Solche Menschen gibt es heute in größerer Anzahl, und sie können nachempfinden, wie einstmals ihre Urahnen verleumdet wurden. Denen, die heute verleumdet werden, flößen diese, ihre Urahnen, neue Kraft und frischen Mut ein. Wie Schutzengel behüten jene fernen Ahnen ihre heutigen Nachkommen. Glaub mir, es gibt keine bessere und hellere Kraft, die heute in dieser Welt entsteht. Wenn in der heutigen Zeit so etwas zum Nutzen der Menschen geschehen ist, wenn ein unsichtbarer Faden den heutigen Sohn mit seinem Urahn wiedervereint, der vor 2000 Jahren lebte, und wenn dieser Faden der Wiedervereinigung noch weiter gesponnen wird, so wird sich der heutige Mensch mit Gott, seinem allerersten Urahn, verbinden. Während des Sprechens hatte der Großvater offensichtlich seine Erregung zurückgehalten. Ich wollte es aber noch genauer wissen. Da hast du wohl etwas sehr Wichtiges gesagt. Es ist aber doch ein Jammer, dass wir mit der Errichtung des Familienlandsitzes so arg in Verzug geraten. Sagt der Großvater, vielleicht ist ja ein gewisser Verzug für ein besseres Verständnis und eine bessere Entwicklung dieses Zukunftsprojekts notwendig. Sagt Wladimir, vielleicht. Alles hat sich irgendwie so ungewöhnlich entwickelt. Das erste Buch wurde mit ganz einfachen Mitteln erstellt, dann kam das zweite, danach die Leserkreise. Und jetzt sind das Buch der Ahnen und die Familienannalen erschienen. Bei diesen Worten lachte der Großvater von neuem auf, verstummte aber sogleich wieder und sagte mit einem gutmütigen Lächeln, bei den Familienannalen hat meine Enkelin offenbar ihre Finger im Spiel gehabt. Da hat sie doch tatsächlich eine Situation geschaffen, in der der Präsident und der Patriarch eine ihrer Ideen unterstützt haben. Doch nur eine ihrer Ideen. Über ihre Philosophie schweigen sie sich aus, oder aber sie verstehen sie nicht. Zur Ewigkeit haben sie offensichtlich keinen Zugang. So zaghaft und unbestimmt, wie sie sich ausdrücken. Und Wladimir schreibt weiter, in der Geschichte und in der Ewigkeit werden sich jene Menschen einen Platz erobern, die sich einen gottgefälligen Landsitz errichten, und sei es auch nur in Gedanken. Ob sie selbst auf diese Idee gekommen sind oder ob sie sie nur übernommen haben, spielt dabei keine Rolle. Die Ewigkeit gehört den Menschen, welche ihren Kindern eine Zukunft schenken, ihren Kindern und sich selbst. Zum ersten Mal wird auf Erden der für die Ewigkeit geborene Mensch in die Ewigkeit eingehen. Und der Großvater sagt, Wladimir, ich beginne das Tun meiner Enkelin zu verstehen. Anastasia muss direkten Zugang zu vielen Geheimnissen des Lebens haben, und eines von ihnen war sogar den Hohepriestern verborgen. Sie wussten immer nur, das menschliche Leben kann ewig sein. Dieser Teil des Wissens gestattete es ihnen, sich immer wieder von Neuem zu reinkarnieren. Doch es war keine vollständige Verkörperung, und deshalb brachte ihr Tun weder ihnen selbst noch der Menschheit Glück. Glaub mir, ich bin jetzt zu der Überzeugung gelangt, Anastasia kennt sich vollkommen mit dem schöpferischen Tun aus, welches nötig ist, um die Ewigkeit zu erlangen. Frag sie danach und versuch ihren Erklärungen zu folgen. Und falls in ihr Worte Gestalt annehmen, die für die Masse der Menschen verständlich ist, so werden sie Welten erschließen, die des Gottes Menschen würdig sind. Geh zu meiner Enkelin Wladimir und sprich mit ihr. Sie sitzt jetzt am Seeufer unter der Zeder. Es kann etwas Bedeutendes in der Welt geschehen, wenn sich die Worte der Ewigkeit klar verständlich für Verstand und Gefühle in ihr manifestieren. Die Bestrebungen der erwachten großen Zivilisation schwingen sich empor. Die Galaxis wird die hehren Bestrebungen fühlen und mit scheuer Regung der Berührung derer harren, die unserem wunderbaren Planeten Leben verleihen können. Geh, zögere nicht. Ich ging ein paar Schritte, doch Anastasias Großvater rief mir hinterher. Wladimir, für euch Anastasia-Anhänger wäre es an der Zeit, eine Volkspartei zu gründen. Eine Partei? Was denn für eine? Sag ich ja, eine Partei, welche den Namen trägt, Volkspartei. Überleitung ins nächste Kapitel: Eine neue Zivilisation.